Herzlich willkommen bei Wahre Gesundheit. Heute habe ich als Gast Reik Garbe und er spricht mit uns über das unbekannte Wesen Gesundheit. Und Reik hat da sehr, sehr viel anzubieten. Und wem Reiks Arbeit interessiert, der kann jetzt hier unten in der Beschreibung sein Seminar besuchen und sich das anschauen, was er alles zu bieten hat. Und freut euch jetzt schon mal auf einen kleinen Vorgeschmack von dem, was im Seminar kommen wird. Beste Grüße. Reik, herzlich willkommen bei Wahre Gesundheit.
Vielen Dank für die Einladung.
Wir, beziehungsweise du, kümmerst dich heute wieder um das unbekannte Wesen Gesundheit und wirst ein bisschen Licht ins Schatten hineinbringen. Was hast du denn heute für uns vorbereitet?
Also ich würde gerne mal dieses Thema Gesundheit wirklich mal ein bisschen genauer betrachten, weil ich sag mal so, Gesundheit wird so ein bisschen stiefmütterlich behandelt. Wir haben ja über vielleicht 500.000 Krankheitsexperten im deutschsprachigen Raum, also Ärzte, Heilpraktiker, Zahnärzte. Das heißt, sie sind Experten für Krankheiten. Dann muss man sich natürlich die Frage stellen, wie sinnvoll ist es, wenn man wegen einem gesundheitlichen Anliegen zu einem Krankheitsexperten geht. Ja? Also mein Anspruch war es früher auch, als ich Medizin studiert habe, ich wollte halt gerne etwas über Gesundheit wissen und was sie für Gesundheit machen kann und auch Langlebigkeit. Das waren so die Themen, die mich interessiert haben. Und ich habe aber festgestellt, ich habe nur über Krankheiten was gelernt. Und Gesundheit, das war überhaupt nicht Thema im Studium. So, deswegen weiß ich halt auch, dass Therapeuten, selbst wenn sie sagen, sie tun was für die Gesundheit, aufgrund ihrer Ausbildung eigentlich gar kein Wissen da richtig drüber haben oder vielleicht nur so am Rande. Und ich denke, es ist sehr wichtig, dass man mal dieses Thema Gesundheit mal richtig klar benennt, was es auch ist. Also es ist ja nichts Nebulöses. Und wenn man das dann für sich auch konkret weiß oder eine Vorstellung hat, dann ist es auch viel leichter, sich dem anzunähern und zu sagen, okay, wo stehe ich denn selber gerade und was fehlt mir denn noch, sag ich mal, zur Gesundheit oder zur Gesundung, wenn man so möchte.
Ja, das muss ja auch erstmal wertgeschätzt werden, dass man gesund ist. Ne? Dem muss man sich erstmal bewusst werden. Das merkt man dann oft erst, wenn dann die ersten Wehwehchen da sind oder eine schlimme Krankheit, weil was will ein Kranker? Der will keine 1000 Geschenke, sondern der will seine Gesundheit zurück.
Richtig.
Und das müssen wir erstmal wieder vielleicht schätzen lernen. Allerdings, du sprichst jetzt erstmal konkret auch darüber, was das ist, definierst das und wie wir das erhalten können.
Ich würde sogar noch einen Schritt noch zurückgehen, bevor ich das mache, nämlich wir müssen uns mal die Gesamtsituation anschauen, in der wir uns heute gesellschaftlich befinden. Ja? Alle wissen, wir sind in irgendeiner Umbruchzeit, das haben alle schon irgendwie realisiert und mitbekommen und viele haben Angst vor der Zukunft und haben nicht so eine Idee, wo es hingehen könnte. Ja? Es sind ja alle möglichen Horrorszenarien da draußen unterwegs mit Kriegsgefahr und so weiter. Und da möchte ich mal ein bisschen einen anderen Blick drauf werfen und einfach aufzeigen, dass wir in einem, man könnte fast sagen, in einem natürlichen, evolutionären Prozess uns befinden als gesamte Menschheit, als gesamte Gesellschaft. Und dieser Prozess ist momentan an so einem Übergang. Und ein Übergang bedeutet ja immer, eine alte Struktur, die bis dato existent war, bricht zusammen. Ja. Und eine neue ist gerade dabei, sich herauszubilden. So, das heißt, das Alte, wir sehen, das verliert irgendwie immer mehr an Macht und Einfluss. Und gleichzeitig ist das Neue aber noch nicht so etabliert, dass man sagen kann, alles klar, wir wissen jetzt, wo es lang geht, wir haben wieder Orientierung, Aufbruchsstimmung, yippie-yay. Das fehlt so ein bisschen. Und ich möchte dazu gerne mal einen kleinen mal historischen Exkurs machen, aber nur ganz kurz, um einfach diese Bedeutsamkeit der heutigen Zeitqualität auch aufzuzeigen. Wir können ja mal das an diesem Bild festmachen. Ich sage, Gesundheit ist der Megatrend des nächsten Jahrhunderts, beziehungsweise unseres jetzigen Jahrhunderts. Und das ist auch noch nicht mal eine Aussage, die von mir kommt, sondern das ist einfach eine logische Entwicklung, die wir sehen können aufgrund der vorherigen Entwicklungen. Und für diejenigen, die sich da einfach auch für interessieren, kann ich nur empfehlen, schaut euch mal das Thema Kondratjew an. Also Kondratjew, Nikolai Kondratjew, das war ein russischer Ökonom in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts und der hat sich halt die technischen Entwicklungszyklen angeschaut, beziehungsweise hat darin Muster erkannt, gewisse Zyklen, ausgehend vom Beginn der industriellen Revolution. Und er konnte einfach zeigen, dass die gesellschaftlichen Entwicklungen auch immer durch bestimmte, er nennt das Basisinnovation, getragen wird. Ja, und aufgrund dieser Basisinnovation entstehen halt bestimmte Wirtschaftszweige, bestimmte gesellschaftliche Strukturen, eine bestimmte Art von Kultur und so weiter. Und immer wenn wir in Übergängen waren, also wo eine Welle sozusagen ihren Höhepunkt erreicht hatte und im Grunde im Niedergang war, kam meistens irgendwelche Revolutionen oder irgendwelche großen Kriege, ja, also immer riesige Umbrüche.
Ja.
Das heißt, diese Entwicklungen sollte man einfach mal, wenn man nach hinten schaut, einfach sich mal anschauen. Und er hat im Grunde insgesamt, ja, er ist ja schon 1938 dann umgebracht worden. Ja, also aus der Sowjetunion ist dann im Gulag umgebracht worden. Nichtsdestotrotz wurden auch seine Erkenntnisse weitergeführt. Und deswegen wurden ihm zu Ehren auch die Zyklen, die sich dann nach ihm, nach seinem Ableben gezeigt haben, auch eben nach ihm benannt. Und es wurden im Grunde bis etwa 2000 fünf verschiedene Zyklen, konnte man sehen. Und der erste war getragen eben durch die Innovation der Dampfmaschine. Dann kam die Eisenbahn, die Stahlentwicklung, Elektrizität, Chemie. Dann die Entwicklung des Automobils, des Verbrennungsmotors, der Ölindustrie. Und wir erleben gerade, man könnte sagen, das Ende, den Höhepunkt, haben wir schon längst überschritten, der Informationstechnologien, des Internets, der Computerindustrie, der Informationstechnologien. Und wir stehen aktuell, und das ist jetzt das Spannende, an einem Wendepunkt. Beziehungsweise dieser sechste Zyklus ist im Grunde schon seit ungefähr 2000 im Gange. Aber er hat noch nicht so richtig die Fahrt aufgenommen. Und dieser sechste Zyklus, das ist jetzt das Spannende, wird ja nicht mehr durch irgendwelche technischen Innovationen getragen sein, sondern der Mensch wird in den Mittelpunkt gerückt. Und das kann man auch ganz einfach und logisch nachvollziehen, weil nämlich durch die technische Entwicklung haben wir im Grunde uns, ich sag mal, die letzten 200 Jahre mehr oder weniger vernachlässigt. Wir haben also durch die ganze Industrialisierung haben wir den Planeten ausgebeutet, wir haben die Ressourcen geraubt, wir haben die Umwelt verschmutzt. Wir haben zwar ein Stück weit unser Lebensstandard erhöht, aber auf Kosten unserer Gesundheit. Das heißt also, momentan sind wir als Menschen, als Menschheit, vor allen Dingen auch in den industriellen oder in den ehemaligen Industrienationen, sind wir quasi der eigene Engpass der Entwicklung. Das heißt, man könnte sagen, diese Dinge, die wir jetzt in der Welt erleben, eine Art von sozialer Unordnung, dass eben bestimmte Systemstrukturen nach und nach zusammenbrechen, die können wir nicht auf eine technische Art und Weise lösen, sondern wir müssen sie auf eine menschliche Art und Weise lösen. Das heißt, wir müssen jetzt schauen, inside the box, also den Menschen nicht mehr wie so eine Blackbox betrachten, sondern wir müssen hineinschauen und gucken, was da los ist. Weil das, was wir im Außen sehen, sind ja nur die Spiegelbilder von unseren eigenen Mustern, traumatischen Erlebnissen, Unwissenheit, Ängsten, Sorgen, Nöten und so weiter. Das heißt, das, was wir gerade in der Welt erleben, auch Kriege und so weiter, oder dass bestimmte Kreise einfach den Sprung in die Totalkontrolle machen wollen, ist alles nur letztendlich was aus dem Inneren herauskommt. Das heißt, damit es für uns als Menschheit weitergehen kann, auf einer völlig neuen Ebene, gilt es jetzt, den Blick nach innen zu werfen. Und so kann man natürlich auch den Druck, den wir von außen gerade sehen, auch sehr nutzbringend betrachten.
Absolut.
Das heißt, die Sicherheit im Außen bricht weg. Natürlich macht das erstmal Angst und Sorge und so weiter. Auf der anderen Seite bist du mit dir selbst beschäftigt. Du wirst auf sich selbst zurückgeworfen. Und das wirklich Spannende ist, dass auch die Medizin genau diesem Wandel unterliegt. Das heißt, die herkömmliche Medizin, wie wir sie kennen, westlicher Machart, sage ich immer, ist ein Kind der Industrialisierung. Mhm. Ja, und das sehen wir immer noch in diesem sogenannten ersten Gesundheitsmarkt. Das heißt also der klassische Krankenhaus- und Kassenmarkt. Ja. Also das typische Arztrollen- oder Arzt-Patienten-Rollenspiel. Ja, das ist ein Rollenspiel. Man muss sich also sozusagen einig sein, wer welche Rolle spielt. Und natürlich geht es darum, dass hier das Geschäftsmodell auf der Behandlung von kranken Menschen steht. Aber gleichzeitig, das können wir jetzt auch sehr schön sehen, bildet sich ein zweiter Markt heraus, wo es eben um die Eigenverantwortung geht. Wo also der Mensch mit seinen Bedürfnissen, seinen biologischen Bedürfnissen, seinen seelischen Bedürfnissen, auch seiner Spiritualität mehr und mehr in den Mittelpunkt gerückt wird. Das heißt, hier geht es jetzt nicht mehr um technologische Innovation, sondern um menschliche Innovation. Und deswegen können wir auch von einem Einstieg in ein, man könnte sagen, Bewusstseinszeitalter oder eine Art von, ich nenne es Kosmobiologie, wo jetzt also der Mensch wieder wirklich zum Mensch sein wird, nicht mehr zu einer Maschine, wobei diese Entwicklungen auch mit enthalten sind, also Transhumanismus, Industrie 4.0, KI-Entwicklung oder also was wir ja schon mal hatten, Digitalisierung der Medizin, ist sozusagen, sind doch die letzten Ausläufer des Innovationszyklus, den wir jetzt eigentlich schon hinter uns haben.
Du sprichst diese Versuche von Elon Musk an, KI mit dem Menschen zu verkoppeln.
Richtig, das sind sozusagen die Ausläufer des vorherigen Zyklus.
Ja.
Und gleichzeitig entsteht jetzt aber ein anderer Zyklus, wo es um den Menschen geht.
Die wollen uns quasi die Ausläufer für die Zukunft verkaufen, um vielleicht noch um vielleicht doch noch aufs Pferd raufzuspringen oder es noch am Leben zu erhalten, den toten Gaul.
Das heißt, der wirkliche Durchbruch, wirtschaftlich auch, also dass auch wirklich Wachstumsmärkte entstehen, eine Aufbruchsstimmung entstehen, die werden nicht mehr technologischer Art sein, nicht mehr durch Digitalisierung und noch mehr, was weiß ich, KI und so weiter, sondern es geht jetzt um den Menschen.
Heftig.
Ja.
Das ist ziemlich provokant und progressiv, dass du das so aussprichst und sagst, weil die düsteren Bilder, die gemalt werden, mit Absicht, ne, natürlich, ja, weil man ja auch schon ein gewisses Vorprogrammieren stattfindet, das ist was komplett anderes, was du uns da präsentierst. Und ich denke, deswegen bist du auch so ein gern gesehener Gast bei uns, ja, weil du auch die andere Seite... Also
ich habe das vor Jahren schon für mich erkannt. Ja? Also als ich mit meinem Studium fertig war, wusste ich auch nicht, was ich will. Ich wusste nur, ich will nicht jetzt klassischerweise im Krankenhaus irgendwo arbeiten, therapeutisch tätig sein in dieser Art und Weise. Und als ich dann irgendwann über dieses Thema Kondratiev-Zyklen erfahren habe und ich mir das angeschaut habe, da war ich überglücklich, weil ich gespürt habe, ich bin genau zur richtigen Zeit hier. Weil dieser Trend sich ja gerade erst abzeichnet, immer mehr, immer stärker. Das heißt, es ist so wichtig, dass jeder Mensch sich jetzt erstmal auch mit sich selbst beschäftigt. Das kann man natürlich auch auf eine falsche Art und Weise machen. Aber es geht jetzt primär darum, nicht mehr im Außen für Lösungen zu suchen oder jemandem irgendwie Schuld zu geben oder was auch immer. Ja. Sondern wir werden jetzt durch die Umstände, weil ja das im Außen, die Sicherheit ist weg. Wir wissen ja nicht, was kommt. Jetzt wird die nächste Sau durchs Dorf gejagt. Ja, die Unsicherheit bleibt ja. Also ist das sozusagen die Botschaft, die uns damit vermittelt wird. Schau nach innen. Räum mal bei dir selber auf. Und das ist der Punkt. Und das ist die Chance. Und wenn wir das begriffen haben, ja, also wenn wir jetzt anfangen, nach innen zu schauen, dann kommt die Wand. Dann kommt der Wandel sehr schnell.
Das bedeutet natürlich nicht, du willst damit nicht sagen, dass wir jetzt alle inaktiv werden und nichts mehr tun.
Nein.
Sondern das ist ja gerade die schwere Arbeit. Ne,
das ist die Arbeit, wo man am liebsten gerne weggucken möchte. Ja? Das ist nämlich die wirklich schwere Arbeit. Die eigenen traumatischen Erlebnisse, eigenen Ängste zu konfrontieren. Darum geht es jetzt, ja.
Das haben wir jetzt zwar nicht abgesprochen, aber wie geht man da vor? Gibt es da eine Anleitung? Wie beginne ich damit, mich mit mir selber zu beschäftigen? Also gibt es da Bücher, die du empfiehlst? Gibt es da Therapeuten, die du...
Gibt es ganz viel, gibt es sehr viel. Also ich meine, das ist ja eigentlich Kern meiner Arbeit. Ja, darum geht es ja jetzt. Und das könnte man auf verschiedene Ebenen betrachten, ja. Und ich denke mal, wir gehen trotzdem weiter, dann wird es, glaube ich, klarer, was ich meine. Weil wir müssen uns erstmal über das Thema Gesundheit Klarheit verschaffen. Und dann kann man auch schauen, wo man ansetzt. Das ist ja das Spannende.
Dann lass uns doch mal nachsehen, wie du Gesundheit definierst.
Ja, ja. Also ich sag mal so, vielleicht noch mal kurz vorab.
Ja.
Die heutige klassische Definition von Gesundheit ist eine relativ statische. Also deswegen habe ich noch mal einen Stein mitgebracht.
Ja.
Ja, also nach dem Motto, wir normieren jetzt mal irgendeinen Zustand und alles, was davon abweicht, ist halt...
Das sind diese berühmten Blutwerte zum Beispiel.
Laborwerte oder irgendwas Normiertes.
Ja. Ja,
also der klassisch normierte Patient.
Ja.
Und alles, was abweicht, ist entweder eine Befindlichkeitsstörung oder krank. So.
Und wenn man noch nicht krank ist, dann werden einfach die Werte geändert.
Zum Beispiel, ja. Nach dem Motto, es gibt ja keine 100% gesunden Menschen, nur noch diejenigen, die noch nicht gründlich genug untersucht wurden.
Ja.
Das ist, sag ich mal, dieses rein materialistische Denken, ja. Und es ist sehr statisch, es ist sehr schubladenhaft. So ist heute die gesamte Medizin aufgebaut, ja. Viele Facharztdisziplinen, es ist Schubladendenken, so. Damit kommen wir aber wirklich nicht weiter. Und eine gängige Definition, ich habe auch nochmal nachgeschlagen, im Duden wäre zum Beispiel, Gesundheit wäre nicht Beeinträchtigung durch Krankheit. Super. Das ist genauso nebulös, weil wir erstmal quasi Krankheit definieren müssten erstmal. Was ist überhaupt Krankheit, ja? Oder man sagt auch, eine andere Definition wäre Zustand körperlichen, seelischen oder geistigen Wohlbefindens.
Mhm.
Ist schon vielleicht ein bisschen präziser, könnte man sagen, aber auch noch, schwebt auch noch so ein bisschen in der Luft, ja? Und ich habe mich halt vor vielen Jahren ganz viel mit diesem Thema beschäftigt, weil ich einfach, das war meine Grundmotivation, überhaupt mit Medizin zu arbeiten. Und irgendwann kam mir halt mal so eine Eingebung, kann man fast sagen, oder so ein Gedankenbild, wo es dann vor meinem inneren Auge stand, Gesundheit, drei Worte.
Wie ist es passiert?
Einfach passiert. Ich kann es gar nicht sagen. Es ist einfach, es war plötzlich so eine Klarheit vor mir, so innerlich. Und dann auf einmal dachte ich so, das ist es. Da ist alles drin. Das war wie so ein Gedankenblitz, der einfach da war. Und dann habe ich gemerkt, ja, genau so ist es. Und erst nachträglich bin ich dann über viele Sachen gestolpert, die das eigentlich nur bestätigt haben. Das war das Spannende für mich. Es gibt Studien dazu, ja, zum Beispiel die Grant-Studie, die auch untersucht hat über, ich glaube, 80 Jahre hinweg, was uns gesund und glücklich macht. Die sind zu den gleichen Erkenntnissen gekommen, aber ich habe davon der Studie nie was gehört davor. Erst später, als ich selber diese Definition hatte. Ja. Jetzt können wir mal die Definition nehmen, die ich jetzt für mich benutze. Und vielleicht mag jeder andere die auch mal für sich näher für sich prüfen. Also für mich ist Gesundheit Qualität deiner Beziehungen. So. Und Beziehung ist ja auch nur ganz klar, ist ja nichts anderes als eine wechselseitige Kommunikation. Und bei Kommunikation, was wir jetzt hier auch machen, wir tauschen Energie und Information aus. So. Man muss natürlich das noch ein bisschen präzisieren, was mit den Beziehungen gemeint ist. Es geht hier um drei Ebenen von Beziehungen.
Mhm.
Also einmal die Beziehung zu uns selbst. Also damit meine ich alle Aspekte des Menschen, also Geist, Psyche, Seele, Körper, aber auch sein Gewissen. Das sind also verschiedene Seinsaspekte, könnte man sagen. Dann geht es um die Beziehung zu anderen Geschöpfen. In erster Linie die anderen Mitmenschen, Familie, Kinder, Eltern, Partner, aber eben auch Kollegen, Freunde, Bekannte, wie auch immer. Aber eben auch Tiere, also andere Lebewesen. Und die dritte Beziehungsebene ist die Beziehung zum Schöpfer, zum Kosmos, zur Natur, wenn man so möchte. Und das widerspiegelt im Grunde zwei Sachen. Erstens die Dynamik. Es ist kein statisch definiertes Etwas, sondern es zeigt, es ist eine hohe Dynamik dazwischen. Also diese Beziehungen, dieses Wechselseitige, dieses Kommunizieren ist hochdynamisch. Das ist das eine. Und es zeigt auch, dass wir nicht eben nur materiell sind, also rein grobstofflich, sondern dass wir ein mehr- oder multidimensionales Wesen sind. Ja? Und so müssen wir auch Gesundheit betrachten. Wir sind also immer Teil eines Beziehungsnetzwerkes, ob wir uns dessen bewusst sind oder nicht. Und die Art, wie wir Beziehung pflegen miteinander, auch mit uns selber, wie wir mit uns selber sprechen, der innere Dialog, ob ich mit mir liebevoll umgehe oder ob ich mich jeden Tag selber verfluche, entscheidet natürlich darüber, wie sich dann die Gesundheit auch zeigt.
Gebe ich mein Geld aus, um ein dickes Auto zu fahren, oder gebe ich mein Geld aus, um beispielsweise ein gutes Essen zu mir nehmen oder eine gute Lektüre mir zu kaufen zum Lesen für mich selber? Genau. Das sind die täglichen Entscheidungen, die wir immer treffen können.
Ja, also das, was wir reingeben, durch unsere Kanäle, wenn man so möchte, hier rein, hier rein, hier rein, hier rein, entscheidet natürlich auch zu einem großen Teil, nicht nur, aber auch, wie was da draus wird, also wie es verarbeitet wird und was am Ende dabei rauskommt. Also auch die Qualität ist ja hier maßgeblich, also ob ich gute Informationen konsumiere, ob ich gute Nahrung konsumiere, ob ich schöne ästhetische Dinge mir betrachte oder immer nur das Schlimme, das Ekelhafte, das Hässliche, Das sind ja alles Dinge, die prägen uns ja ein Stück weit.
Absolut.
Und werden Teil unseres Weltbildes. Und deswegen, das sind so Dinge, die haben wir in der Hand. Das hat niemand anders, macht das für uns. Ja? Und ich habe noch eine andere Definition, die ist, sagen wir mal, ein bisschen biophysikalischer. Die lautet, Gesundheit und Krankheit sind lediglich zwei Begriffe, die unsere individuelle Fähigkeit beschreiben, sich an wechselnde Umweltbedingungen anzupassen. Und dazu brauchen wir Energie, Information und die Fähigkeit, uns anzupassen, also überhaupt in der Lage zu sein, im Körper zu regulieren. Ja? Aber letztendlich geht es, wenn man es runterbricht auf die Essenz, auch wirklich auf den größten gemeinsamen Nenner, geht es immer nur um Energie und Information. Denn wir Menschen sind informationverarbeitende Wesen. Und wenn wir uns mal anschauen, wie wir medial jeden Tag mit bestimmten Informationen, ich will mal sagen, informiert oder desinformiert werden, hat das Wirkung. Es wirkt.
Ja.
Es wirkt auf unsere verschiedenen Körper, feinstoffliche wie auch grobstoffliche Körper.
Vor allem, wenn man es ungefiltert zulässt und man gar nicht weiß, was da passiert.
Richtig.
Ne? Das ist, diese tägliche Beschallung ist grauenvoll, ehrlich gesagt.
Aber wem willst du jetzt eine Schuld dafür geben? Wem willst du sagen, warum passiert das?
Jeder ist selbstverantwortlich. Ne?
Das sagt man immer so leicht, richtig. Aber das bedeutet ja auch, wer hat die Macht?
Eben, das arbeiten wir jetzt heraus auch noch.
Darum geht es.
Ja.
Darum geht es. Ja. Und mir ist mal vor einiger Zeit auch interessant, im Supermarkt war das, da habe ich, war ich in einer Obsttheke, Gemüsetheke so, und da lief ein älteres Ehepaar rum. Und dann sagte die Frau zu ihrem Mann, du musst jetzt hier noch mehr Äpfel mitnehmen, das ist so gesund.
Mhm.
Und das war so ein Satz, den habe ich so mit einem halben Ohr mitgehört und dachte so, ja, was ist eigentlich gesund? Habe ich auch gedacht, was ist denn gesund?
Ja.
Weil die einen sagen, du musst Obst essen, das ist ja besonders gesund, gesunde Ernährung, oder du musst viel Sport machen, das ist besonders gesund. Und da habe ich gedacht, nee, das kann auch widersprüchlich sein. Je nachdem, wenn man zu viele Äpfel isst oder zu viel Sport macht, kann das auch schädlich sein.
Es gibt auch über 100-jährige Omas, die nie wirklich richtig Sport gemacht haben und rauchen. Ne? Und trotzdem klar in der Birne sind und gesund. Und, aber da kommen wir gleich noch hinzu.
Ja, und da habe ich mir auch gefragt, wie kann man jetzt das prüfen, ob was gesund ist?
Ja,
darum ging es mir. Also wie kann ich das sozusagen irgendwo an etwas festmachen, so eine Art Referenz?
Ja.
Naja, und mit der Definition geht es ganz einfach. Du musst dich ja nur fragen, also Qualität deiner Beziehungen. Gesund ist das, was die Qualität deiner Beziehungen verbessert. Und zwar auf der Ebene Beziehung zu dir selbst, Beziehung zu deinen Mitmenschen, Beziehung zum Schöpfer, zum Kosmos, zur Natur. Und dann kannst du prüfen. Ja? Und dann wirst du plötzlich merken, dass vieles, was behauptet wird und was gerne so als absolut hingestellt wird, was eine bestimmte Ernährungsweise gar nicht wirklich gesund sein kann, also absolut betrachtet.
Ja.
Sondern es muss immer in der Wechselwirkung betrachtet werden, wie ich gerade selber drauf bin. Guck mal, wenn ich mir zum Beispiel jetzt das beste Bio-Essen besorge und ich bin gerade total niedergeschlagen und müde und schlapp und traurig und was auch immer, dann werde ich das sicherlich anders verdauen und verwerten, als wenn ich glücklich bin, ausgeglichen bin, ausgeruht bin, gerade aus dem Urlaub gekommen oder was auch immer. Das heißt, die Sache an sich ist absolut betrachtet, ist unwichtig. Viel wichtiger ist es, was macht es mit den Beziehungsqualitäten? Ja? Das heißt, wenn wir uns das mal auch hier anschauen, ich habe es also versucht, ein bisschen anschaulich auch rüberzubringen. Wenn also etwas die Beziehung zu mir selber verbessert, also nennen wir es mal das richtige Maß an Ernährung, Bewegung, Entspannung, Entgiftung, aber auch die Lebensweise nach dem eigenen Gewissen. Wie oft handle ich gegen mein Gewissen? Wie oft handle ich nur nach einer Vorschrift? Aber mein Gewissen sagt mir oder mein Herz sagt mir, nein, du solltest es nicht tun, mach es nicht. Und das sind diese Geschichten. Also wenn ich gegen mich selbst handle oder das Maß übertreibe, dann störe ich in gewisser Weise die Beziehung zu mir selber. Das wäre die erste Ebene. Oder aber, wie gehe ich mit anderen Menschen um? Wie ist die Kommunikation? Ist sie ehrlich, authentisch? Mhm. Oder ist es nur wieder dieser Maskenball, in dem wir uns ja befinden? Ja? Ja. Wir machen uns gegenseitig was vor. Also sind wir authentisch oder sind wir falsch, sage ich mal so. Ja? Wie weit kann ich andere Menschen vergeben? Wie kann ich auch Dinge loslassen? Oder trage ich immer noch irgendwelche Muster, Erwartungshaltungen von meinen Eltern oder was auch immer mit mir rum? Ja, obwohl ich merke, das bin ich gar nicht, ich möchte das gar nicht, ich mache es nur für die anderen und so weiter. Also ich fühle mich damit gar nicht so richtig wohl. Oder habe ich überhaupt einen Glauben im Leben? Ja, also habe ich einen Sinn, überhaupt hier sein zu dürfen? Oder kann ich mir diese Frage beantworten, warum bin ich hier, warum mache ich das, was ich tue? Macht mir das Freude oder mache ich das nur, weil, keine Ahnung, weil es ein Job ist, weil mir jemand gesagt hat, dass ich es machen muss? Ja? Bin ich im Vertrauen? Habe ich also Vertrauen zu dem, was hier passiert? Oder sehe ich die Welt als eine Ansammlung von schlechten Menschen mit Chaos und ja, Untergangsszenarien? Ja? Also das ist wirklich, wie sehe ich die Welt? Wie betrachte ich die Welt? Die betrachte ich aber durch eine Brille, die innerlich bei mir ist. Und das ist der Punkt.
Da ist mir gerade das Bild gekommen von den jüngeren Generationen, die jetzt heranwachsen und die jetzt nicht unbedingt in die Fußstapfen ihrer Väter treten wollen, eine Karriere bei Firma XY oder ne, so diesen typischen Karriereweg gehen wollen, sondern die sagen, nee, ich möchte gerne was tun, womit ich im Frieden bin, was zu mir passt. Mhm. Vielleicht sind die ja nicht per se faul oder schlechte Menschen, sondern vielleicht haben die einfach schon für sich entdeckt, so okay, ich möchte gerne da mit mir im Reinen sein. Ja. Einige zumindest.
Man könnte auch sagen, oder es wäre sogar vielleicht fatal, wenn man es mal anders betrachtet, wenn die nachfolgende Generation nicht, ich sag mal, bewusster wird. Mhm. Ich will nicht sagen besser. Besser ist wieder so ein Wert. Also bewusst, sagen wir es mal, bewusster wird. Bewusster heißt auch mehr auf ihr Inneres hören bei Entscheidungen. Dann haben wir einen schlechten Job gemacht als Eltern, sage ich mal so. Also wenn die nachfolgenden Generationen im Grunde unsere Fehler und Muster nur wiederholen, aus welchen, wie soll ich sagen, Verpflichtung oder Pflichtgefühl heraus auch immer, dann wäre das keine Entwicklung, dann wäre das Stagnation. Und das wird nicht zugelassen.
Und wir müssen aufpassen, dass unsere Kinder nicht verführt werden, muss man ja auch sagen. Es passiert ja auch viel in der Schule, in der Grundschule, in der Schule schon. Da werden ja schon Reize gesetzt für vielleicht auch nicht so positive Entwicklungen.
Ja.
Also dogmatisch jetzt Klima und so weiter und ist das überhaupt so und dann nur einseitig, vielleicht gibt es auch eine andere Wahrheit.
Ja. Ganz richtig. Also unsere Aufgabe ist es im Grunde mit der Erfahrung, die wir haben, unsere Schultern zur Verfügung zu stellen, damit unsere Kinder auf unseren Schultern stehen können und viel weiter schauen können.
Ganz genau.
Ja, das ist eigentlich der Punkt. Und das ist auch, wenn man deswegen diese Dinge, die hier passieren, können wir nicht verstehen, wenn wir immer nur eine Generation betrachten oder nur ein bestimmtes Zeitfenster. Deswegen ist es wichtig, mal zu schauen, in welcher größeren Entwicklung ist diese Phase, in der wir uns aktuell befinden, eingebettet. Und das betrifft eben auch generationsübergreifende Prozesse. Und dann macht es plötzlich auf einmal Sinn. Auf einmal erkennst du eine Ordnung und denkst, wow, hier läuft ja wirklich ein Plan ab. Den kann ich natürlich nicht sehen, wenn ich nur so gucke. Dafür muss ich wirklich mal zurücktreten und das Ganze mal wirklich aus einer wesentlich größeren Perspektive betrachten. Und plötzlich sehe ich auch in vermeintlich chaotischen Zuständen den Same für eine neue Ordnung. Ich weiß, diese Begriffe neue Ordnung, so, die sind schon ziemlich inflationär benutzt und auch sehr negativ besetzt. Aber nichtsdestotrotz, die Natur arbeitet so. Es sind natürliche Prozesse. Die Frage ist ja immer nur, wer erkennt diese Trends? Wer erkennt, dass es hier eine Entwicklung gibt? Und wer führt sie an? Wer steuert sie? Aber so richtig steuern, da gibt es niemanden, der das, außer vielleicht der Schöpfer, ja, könnte man sagen. Also hier laufen evolutionäre Prozesse ab, die sich auch in der gesellschaftlichen Ausgestaltung, auch wie wir wirtschaften, widerspiegeln. Und wir sind eingebettet. Und uns wird sowas natürlich nicht in der Schule beigebracht, weil das ist noch so eine Art altes Denken. Aber wir sind jetzt an dieser Schwelle. Diese Dinge, die ich jetzt anspreche, sind eigentlich schon Teil dieses neuen Zeitalters, wo wir globaler denken, Im Grunde müssen wir jeder denken wie ein Unternehmer und wie ein Staatspräsident. Wir müssen viele Dinge globaler sehen und die Zusammenhänge erkennen und natürlich auch die Konsequenzen aus unseren Entscheidungen abwägen. Das ist ein völlig anderes Denken. Das ist, nennen wir es mal, eine Art von vernetztes Denken. Nicht so dieses klassische, ich arbeite einen Schritt nach dem anderen ab, sondern das ist viel globaler, viel vernetzter, viel dynamischer. Ja? Und das ist etwas, das müssen wir auch lernen ein Stück weit. Ja? Und wenn man, ich sag mal, groß geworden ist mit mechanischen Dingen, Handwerk, und jetzt kommt man noch in die Zeit rein, wo es nur noch um Bits und Bytes geht, das erfordert ein völlig anderes Denken, mit Informationen umzugehen. Ja? Die Generation, die vielleicht jetzt 80, 90 ist, die kennt das doch wirklich rein mechanisch. Ja? Wir kennen es jetzt schon digital und wir weiß, wo es noch hingehen könnte. Und das ist auch, die Leute sind ja anders geprägt worden in ihrem Denken. Ja, und das muss man ja mit berücksichtigen bei diesen Prozessen. Nur jetzt sind wir gerade in einer sehr interessanten Phase, weil wir in einem Phasenübergang uns aktuell befinden, aus meiner Sicht zumindest. Ja. Und das ist halt das Spannende. Und wenn wir erkennen, dass hier wirklich so ein Sprung stattfindet, dann sollte man sich für diesen Sprung, denke ich, mal bereit machen und rüsten. Und natürlich wissen auch diejenigen, die jetzt bestimmte Agenten fahren, auch von diesem Sprung. Natürlich. Die sehen ja auch die Trends. Die sind ja vielleicht noch besser informiert über diese globalen Entwicklungen und das kollektive Bewusstsein der Menschheit. Und die denken, naja, vielleicht können wir diesen Sprung für unseren Zweck nutzen. Also, dass wir uns dann sozusagen als Zugpferd vorne anstellen.
Ich verstehe.
Aber das muss nicht passieren. Verstehst du?
Ja.
In diesem Sprung, der jetzt ansteht, das ist eine Phase, das ist ja nicht ein Tag, das ist eine Phase von vielleicht Jahrzehnten,
ja,
ist so viel Potenzial da, weil der Mensch jetzt in den Mittelpunkt gerückt wird. Und das ist das Entscheidende. Und je mehr Menschen das erkennen, in allen Gesellschaftsbereichen, es hat jetzt nichts damit zu tun, ob du Arzt bist oder im therapeutischen Bereich tätig bist, sondern es geht ums Menschsein. Jeder muss sich jetzt die Sinnfrage stellen. Was mache ich hier eigentlich? Ist das sinnvoll, was ich tue? Kann mich Geld wirklich glücklich machen? Reichtum, Macht über andere? Ist das wirklich das, was mich bewegt? Mal ganz ehrlich, ganz tief in meinem Wesen. Ja, das muss man zu Hause im stillen Kämmerlein mit sich selber abklären. Und dann wirst du vielleicht Antworten bekommen, die dir sagen, es geht auch irgendwas anderes noch. Andere Dinge sind auch wichtig. Es gibt ja noch andere Menschen, denen geht es nicht so gut. Und vielleicht kommt dann ein Keim des Mitgefühls irgendwo hoch. Ja? Und das ist jetzt etwas. Und darum geht es jetzt. Wir können diese Probleme, die menschlichen Probleme, nicht mit Technologie lösen. Das ist die zentrale Botschaft.
Man sieht ja auch, wie diese Verführungsgebilde wie Metaverse gebaut werden, ja, oder die, wie wir schon gesagt haben, AI-Verbindung mit Menschen. Das sind ja alles so Lösungswege, die sie uns quasi präsentieren wollen. Geht mal da lang und so, ja. Aber du bist ja da auch wirklich ein Gegengewicht im deutschsprachigen Raum und predigst ja oder weist uns darauf hin, hey, das wird wahrscheinlich ganz anders kommen. Und
ja,
besinnt euch und vertraut eurem eigenen Weg. Und
wir sind gewohnt, viele Dinge nur mit dem Verstand zu analysieren. Mhm. Und diejenigen, die diese Tech-Konzerne leiten oder geschaffen haben oder was auch immer, die sind ja auch sehr verstandeslastig.
Ja.
Und sie unterschätzen etwas in uns. Das kommt von hier. Und das ist nicht so berechenbar mit Algorithmen.
Mhm.
Ja, das ist sozusagen die unbekannte Variable. Nenn es sozusagen das seelische Erwachen.
Mhm.
Ja? Und das ist sozusagen eine unbekannte Variable in deren Algorithmus. Und diese unbekannte Variable, die wird diesen Algorithmus, sage ich mal, völlig durcheinander werfen. Ja? Und das ist ja etwas, was jetzt ansteht. Und je mehr Menschen das verstehen und fühlen, es geht ums Gefühl, man muss es fühlen. Und dann kommt auch plötzlich die Prioritäten werden anders gerückt. Dann ist der Verstand plötzlich nur noch ein Diener, ein Werkzeug. Und nicht mehr derjenige, der glaubt, die Welt ergründen zu können, verstehen zu können, allumfänglich. Ist nicht so. Sondern er wird sich dann plötzlich wieder einfügen müssen und dem Herzen folgen.
Oft, wenn man mit Themen konfrontiert ist, mit denen man sich eigentlich nicht auskennt und man hört dann auf seine innere Stimme, auf den Verstand oder sagen wir mal die innere Stimme, und prüft das dann im Nachhinein nochmal mit dem Verstand nach, liegt man doch sehr oft dann richtig. Ne?
Ja.
Weil das schon.
Und diese Erfahrung, die hat jeder schon gemacht. Und da sollte man vielleicht für sich selber mal tiefer reingehen. Ja? Weil Kinder haben dieses Intuitive noch. Dann wird es abtrainiert.
Mhm.
Ja? Und dann ist es irgendwo verschütt. Manche konnten sich es irgendwie bewahren. Aber viele Erwachsene haben sich es nicht mehr bewahrt. So. Und denen fällt es sehr schwer, vieles zu erfühlen.
Man sagt ja auch Tieren nach, dass sie die Leute, die Aura sehen können oder Menschen spüren. Und die sind dann natürlich werden nicht so manipuliert. Ne? Dann, und bei Kindern ist es dann auch noch vorhanden.
Ja. Ja.
So, dann.
Wir gucken uns jetzt mal an, wodurch denn eigentlich die Gesundheit heute gefährdet ist.
Die Gefahren,
ja,
die drei.
Also ich sag mal so, die drei größten Gefahren sind einmal Wissensmangel, und zwar über Gesundheit, und zwar sowohl bei den Experten für Krankheiten als auch bei den meisten Menschen, ja, muss man klar sagen. Viele, wenn ihr jetzt einen Arzt fragt, was ist Gesundheit, ja, also von seiner universitären Ausbildung könnte er diese Frage nicht klar beantworten. Er würde irgendwas sagen, ja, keine Symptome haben, sich gut fühlen, irgendwie so beschwerdefrei sein vielleicht, ja. Aber das ist so, ach, nicht so greifbar, ja. Das nächste ist, was wir auch schon angesprochen haben, dieses ganze Thema Technik und Fortschrittsgläubigkeit. Aber wir können die Probleme, die wir jetzt durch die 5 Technikzyklen bekommen haben als Menschen, ja, nicht mit einem nächsten Technikzyklus lösen. Das ist das Entscheidende.
Man kriegt es ja mit den chronischen Krankheiten,
richtig,
und Krebs und solche
die
Geschichten.
Die ganzen psychischen Erkrankungen, die ja auch auf dem Vormarsch sind,
ja,
die können wir nicht technisch lösen. Ja. Ja? Wir können nicht sagen, okay, wir müssen da irgendwelche Neurotransmitter ersetzen mit irgendwelchen Medikamenten und dann ist es alles wieder. Nein, das funktioniert nicht.
Das ist ja auch Aktio-Reaktio. Dann kommt ja wieder was anderes ins Ungleichgewicht.
Richtig.
Und der Kern wird nicht angegangen.
Die Seele.
Ja.
Nennen wir es ruhig, die Seele.
Ja.
Das Seelische im Menschen wird nicht angegangen. Ja? Sondern es wird hier wirklich nur materialistisch versucht, mit materialistischen Ansätzen die Probleme, die durch das materialistische Denken entstanden sind, auf eine materialistische Art und Weise zu lösen. Das funktioniert nicht. Wir brauchen eine völlig andere Betrachtungsebene. Also wir müssen eine neue Qualität in uns selbst auch wieder entdecken.
Ich denke, daher kommt ja auch so der Vertrauensverlust, der überall immer mehr zu,
richtig,
sehen ist und stattfindet, ja, bei den Patienten, die merken, okay, es geht ja nicht voran.
Ja.
Das eine Symptom wird mit dem anderen Medikament nur übertüncht.
Richtig. Aber man muss auch dazu sagen, das wäre jetzt die dritte Gefahr,
ja,
viele Menschen haben ihre Verantwortung für sich selber abgegeben. Aus welchen Gründen auch immer. Ja? Das heißt, sie werden fremdbestimmt. Und jetzt kommt es nämlich. Sie sind erstens abhängig von der Expertenmeinung, die aber auch falsch sein kann. Die Angst vor dem zufälligen Auftreten von Krankheiten wird dadurch weiter geschürt, die wird nicht gelöst und die neuen Therapiemethoden können voller Nebenwirkungen sein. Das heißt, man wird quasi zum Versuchskaninchen fremder Interessen.
Ja.
So. Und das muss man sich mal wirklich in diesem Umfang bewusst machen. Dieses Denken, Reparaturmentalität, ich bezahle und kriege dann die beste Behandlung, funktioniert nicht.
Das ist halt, wenn du mit deinem Auto zum Händler fährst und sagst, hier einmal bitte die Benzinpumpe auswechseln.
Genau, das ist das materialistische, ja, Denken. Und wir lernen ja dabei nichts über, wie wir selber funktionieren. Für uns, für die meisten ist der Körper eine Blackbox.
Absolut.
Da kommt was rein und irgendwann kommt irgendwas raus und manchmal tut es weh.
Absolut.
So. Ja, und dann gehst du zu demjenigen, wo du glaubst, der müsste eigentlich Ahnung haben.
Ja.
So. Aber wenn wir es heute anschauen, wir haben es ja mit psychosomatischen Geschichten zu tun. Also so ein klassischer Knochenbruch, ja, also wirklich so bang, gebrochen.
Ja.
Das wäre ja noch, sag ich mal, eine dankbare Diagnose, weil das ist offensichtlich. Aber diese ganzen, weiß nicht, komplexen Schmerzsymptome oder Syndrome und so weiter, wo man nichts Organisches, Strukturelles findet, ja, dann ist es vielleicht psychisch, ja. Und dann geht es wieder los, wird auch wieder so nebulös nur behandelt.
Ja.
Und das ist das Fatale.
Ja.
Und wir entmündigen uns selber. Wir verlieren auch das Vertrauen in uns selber und wir lernen auch nichts über unsere eigenen Fähigkeiten und Fertigkeiten.
Deswegen wäre das auch eines der ersten Fächer, die sofort von der Grundschule an gelehrt werden müssen. Ne? Körper verstehen, Geist,
ja,
Seele.
Ja.
So diese Kombination. Nicht zu sehr ins jetzt Wischiwaschi, sondern
ganz alltagstauglich, praktisch orientiert. Ja. Also das, was ich jetzt hier mache, ist ganz konkret. Das ist nichts irgendwie Philosophisches, was wir,
ja,
machen, sondern das kann man ganz konkret an sich nachvollziehen. Das ist nichts irgendwie, wo man denkt, da muss ich vielleicht erstmal studiert haben oder muss ein Abi 1.0 haben und schlau sein. Nein, das kann jeder verstehen. Ja. Und darum geht es. Es ist ja, es betrifft ja auch jeden. Ja. Und wenn wir uns mal angucken, warum es eben noch nicht so ist, also man könnte sagen, was hindert denn viele daran, Verantwortung für ihre eigene Gesundheit zu übernehmen. Ja? Das muss man sich auch mal anschauen. Ja? Es gibt ja bestimmte, nennen wir es mal, Psychomuster, Psychostrukturen,
ja. Ja.
Die dafür sorgen, dass die Menschen sich so verhalten, wie sie sich verhalten. Nämlich wie kleine, unmündige Kinder, obrigkeitshörig,
ja,
ohnmächtig und gleichzeitig aber jammern und sagen, ich hätte es gerne anders.
Es kommt mir manchmal so vor, als ob da schon was reinprogrammiert wäre, so ein Schutzmechanismus des bisherigen Systems, dass sobald man mit anderen Informationen kommt, schnell abschalten,
ja,
ist gefährlich und bloß,
ja,
nicht und nur dem einen. Das ist irgendwie, ja, ein Eindruck.
Das ist wie eine Art Schmerzabwehr innerlich, so ein innerer,
mhm,
Abwehrprozess,
mhm,
ja, kann man wirklich so sagen. Weil das würde ja bedeuten, oh, ich könnte was machen, nee, lass mal. Und dann, schnell ausblenden, ja, sage ich mal ganz vereinfacht.
Und erst wenn der Schmerz groß genug geworden ist und man gar nicht mehr anders kann, dann eventuell kommt...
Entweder das oder man gibt sich dem Schicksal hin und sagt, ja, es ist hoffnungslos.
Das wäre das Schlimmste,
ja. Ja, das passiert dann aber auch.
Ja. Ja.
Und ich zähle das zu dem Thema erlernte Hilflosigkeit. Es ist eine Unreife, die leider durch bestimmte Systemstrukturen auch gefördert werden. Ja? Also ich will jetzt nicht sagen, das System an sich, weil wir sind das System. Das heißt, wir kommen ja immer wieder, sag ich mal, als Generation neu hierher, nutzen dieses System erstmal, weil wir müssen ja irgendwie ankommen. Das heißt, wir werden geprägt durch das System und dann ein Stück weit erhalten wir das System, indem wir auch wieder diese Gedanken, die wir eingeprägt bekommen haben, danach handeln. Wenn wir aber merken, dass es uns behindert, was auch immer, und dann sagen, Moment, jetzt ändere ich mal mein Denken, jetzt ändere ich mal meine Sichtweise auf die Dinge und fange anders an zu handeln, dann ändere ich ja das System.
Kam das bei dir während dem Medizinstudium, dass du gemerkt hast, oh, hier läuft irgendwas schief, oder war der Verdacht von deiner Seite schon vorher gegeben?
Na, ich sag mal so, mein Medizinstudium war eigentlich zweigeteilt. Also die ersten Jahre habe ich vieles einfach aufgesogen. Das war alles noch für mich gut nachvollziehbar.
Ist ja auch Physikum, ist ja auch gut. Also richtig, was man da lernt.
Die Basics sind mega. Ja, war wirklich gut. Aber ich habe mich ja nicht nur mit Medizin beschäftigt. Ich habe mich ja parallel auch mit vielen anderen Themen beschäftigt, die mich interessiert haben. Und ich habe dann halt, sag ich mal so, zum letzten Drittel, da ist es mir schon schwerer gefallen, weil ich dann schon vieles verstanden hatte, dass es auch anders läuft, dass bestimmte Krankheitsbilder, ich sag mal, schon längst behandelbar sind. Aber ich habe gesehen, was dann da in der Praxis passiert. Ich habe es gesehen im OPs, im Krankenhaus. Ich habe das ja alles gesehen mit eigenen Händen und eigenen Augen. Also im OP habe ich es anfassen können.
Logo.
Und da habe ich gedacht, okay, aber woran liegt es? Ja, woran liegt es? Man kann jetzt nicht sagen, ja, das ist alles so nur korrupt, sondern ich habe auch verstanden, dieses System ist eine Dienstleistung. Und die Patienten fordern bestimmte Dinge ein und verlangen das auch. Das heißt, man kann nicht irgendwie sagen, Ärzte sind schuld oder das System ist schuld, sondern es ist ein Geben und Nehmen. Man könnte sagen, eine gewisse Nachfrage ist da seitens der Patienten und das System bedient diese Nachfrage. So. Und als ich das für mich richtig tief verstanden hatte, war mir klar, wie wichtig es ist, auf der Seite der Patienten anzusetzen, die offen dafür sind. Das heißt, gesundheitliche Basisbildung. Also was kann ich selber tun? Nicht nur Prävention, das ist ja schon wieder so dieses, wie kann ich die Krankheit vermeiden, sondern ich gehe schon einen Schritt weiter, indem ich sage, okay, was ist eine gesunde Lebensweise? Und damit einhergeht auch die Frage, ja, warum will ich gesund sein? Warum will ich gesund bleiben? Warum bin ich überhaupt hier? Ja, also diese Sinnfrage. So. Wenn man diese Sinnfrage sich ernsthaft stellt und auch versucht, eine Antwort dafür sich zu finden, das ist aus meiner Sicht der größte Motivator.
Kommst du fast automatisch auf den richtigen Weg.
Für dich richtigen Weg.
Ganz
so,
genau.
Genau, das muss man so sagen.
Ja,
ja. Ja. Jetzt gucken wir uns noch mal kurz diesen inneren Saboteur, sage ich mal, an,
bitte,
den viele Gegner in sich tragen. Also ich sage mal, das ist der innere Gegner. Mit denen haben wir es jeden Tag zu tun, wenn wir ihn nicht erkennen. Mhm. Wenn wir nicht auch erkennen, wo seine Schwachstellen sind, beziehungsweise wie er entstanden ist. Also ich sagte schon, das ist im Grunde eine Kombination aus Komfortzone und erlernter Hilflosigkeit. Oder man könnte sagen, eine Art von Unreife.
Oder antrainierter Hilflosigkeit.
Wie auch immer. Ja, ja. Auf jeden Fall ist es ein angelerntes Verhalten, was auch verlernbar ist.
Ja.
Setzt voraus, dass dieser innere Reifeprozess auch dann...
Weil wenn die Kinder auf die Welt kommen, glaube ich, haben die ja noch eine gewisse Selbstständigkeit, neugierig und so weiter. Und das wird ja dann auch irgendwann abtrainiert vom System.
Völlig richtig.
Müssen wir da schon auch... Ne? Es liegt nicht nur an dir selber, sondern auch, wer hat dich beeinflusst. Ja.
Also wir können gar nicht unbeeinflusst hierher kommen, wenn wir uns hier entscheiden, hierher zu kommen.
Ja.
Wir nehmen ein Stück weit dieser Muster auf, aber wir können diese Muster ja auch verändern, wenn wir es erkannt haben. So. Und ich glaube, wir sind an einem Punkt, wo wir erkennen, dass bestimmte Muster uns als Menschheit nicht gut tun.
Ja.
Wir sehen es im Zustand der Volksgesundheit. Die ist auf gut Deutsch ziemlich im Keller.
Ja.
So. Und das heißt, wenn wir also diese, sagen wir mal, den inneren Schweinehund oder diesen inneren Widerstand in uns haben, oder auch nennen wir es die Macht der krankmachenden Gewohnheitsmuster, das sind Dinge, die haben wir in der Hand. Das muss man sich nur mal bewusst machen. Auch dass ich jetzt einfach sage, ach, der wird schon eine richtige Entscheidung getroffen haben, der Arzt XY oder der Herr Professor, der hat ja Ahnung, auf dem vertraue ich. So. Ja, kannst du machen. Ja. Aber es ist eben nicht vielleicht wie in einer Schwarzwaldklinik, sage ich mal so. Ja, sondern hier geht es ja um deine Gesundheit. Oder die Schlacht, die dann ausgetragen wird, die findet ja auf dir selber. Also du bist ja sozusagen als Patient das Schlachtfeld. Das ist vielen ja nicht bewusst.
Ja, absolut.
Ja?
Und das ist dann, wenn ich dann Leute reden höre, die sagen, ja, ich vertraue unseren Wissenschaftlern, dann denke ich ja, oh, du hast noch gar nichts erlebt, was hinter den Kulissen abgeht. Ja. Mach doch mal ein Praktikum in der Klinik, was da los ist. Oder mach mal ein Praktikum bei einer Zeitung, was da passiert mit Informationen und so weiter, dann merkst du erstmal so, was da im Hintergrund alles abläuft. Weil die Fassade ist ja noch, wird ja noch ein bisschen gewahrt, obwohl die schon bröckelt und, ne?
Ja.
Aber das kriegt dann jeder selbst zu spüren.
Naja, und wenn wir das jetzt nochmal abschließen hier, also du hast ja sozusagen dieses, nennen wir es mal wirklich ein bestimmtes Programm oder ein bestimmtes Weltbild. Und das führt dazu, dass Menschen einfach nicht bewegen. Sie sind unmotiviert, sie sind im Grunde schon innerlich gebrochen durch diesen ganzen Prozess davor, meistens mit Schule in Kombination. Ja, und sie ziehen auch aus dem, was sie erlebt haben, noch dem Motto, wenn dir jemand sagt, hey, du hast das und das Verhalten gehabt und das hat dann dazu geführt, so, ist halt so. Da wird nicht gesagt, okay, ich müsste mein Verhalten jetzt mal ändern, um es ein anderes Ergebnis zu
das
haben.
Das nennt sich dann Body Positivity.
Kann man so nennen, ja. Und auch bei vielen leider nicht so richtig vorhanden, diese innere Stimme, auf die wird auch nicht gehört. Auch ein Prozess, der abtrainiert ist. Ja? Dieses innere Gefühl oder diese Stimme, die dir sagt, hey, mach's nicht, mach's anders. Vertrau mal drauf. Ja? Die ist ganz leise nur. Aber wenn wir, ich sag mal, diesen ständigen Lärm in unserem Kopf haben, der durch die Medien auch erzeugt wird und auf den hören, also im Außen mehr oder weniger fixiert sind, weniger auf das Innere, diese Stimme wird nicht rumschreien, die ist zart, die ist leise, die ist da, aber man muss dann nach innen kehren und jetzt mal sozusagen diesen medialen Lärm ausblenden. Ja?
Und das heißt, den Fernseher abschalten und nur Flix anlassen.
Genau. Ja, auf jeden Fall selektiver die Dinge wahrnehmen und auch mehrere Perspektiven sich anschauen zu einem Ereignis. Ja? Und nicht nur diese Mainstream-Einheitsmeinung, ja? Dass man sagt, ja, das sind jetzt die Ursachen für was weiß ich, die Symptome, die ein Mensch hat. Ja? Es gibt noch andere Sichtweisen. Vielleicht sind die viel interessanter, viel schlüssiger. Denn man muss ja immer überlegen, was hinterlässt es bei mir? Habe ich das Gefühl, ich bin ohnmächtig? Bei dem, was jetzt auch in den letzten 2 Jahren passiert ist. Ja. Da war ja pure Ohnmacht im Spiel. Wir können nichts machen. Aber ein bisschen haben wir ja gemacht. Aber mal so richtig ehrlich, eigentlich ist es immer so, entweder trifft es oder trifft dich nicht, nach dem Motto. Es könnte ja heimtückisch dich überfallen haben, das böse C-Wort. Also es hinterlässt kein gutes Gefühl. Du hast nicht das Gefühl, du bist souverän in dem Moment, sondern du bist eher so, mal Glück gehabt.
Ja. Oder man macht es so wie unsere Zuseher und informieren sich. Und
immunisiert sich.
Wir immunisieren und informieren uns ja auch, ne, um gewappnet zu sein.
Ja. Ne? Es ist ja primär auch eine mentale Immunisierung, die man tatsächlich hier machen muss. Ja.
100%.
Also ohne das geht es nicht.
Ja.
Ja? Aber das ist wirklich der Prozess in die Eigenständigkeit, in die Selbstständigkeit. Ja? Das ist eigentlich der Druck, der ist dazu da, uns auch in gewisser Weise in die Reife zu führen, ein Stück weit. Natürlich im ersten Moment ist es nicht angenehm und so weiter, aber wenn man aus dem Erlebnis eine Erfahrung rauskristallisieren kann, eine Erkenntnis rauskristallisieren kann, mit Abstand wohlgemerkt, dann war es doch nicht umsonst. Ja? Und das Nächste, was ich noch zeigen möchte, ist ja das genau, was ich sagte. Wenn jemand Symptome hat, dann ist das Symptom ja quasi eine Abweichung von diesem im einmal normierten Zustand, mich.
Ja?
Das heißt also, das Symptom bedroht diesen normierten statischen Zustand namens Gesundheit. So, ja, was müssen wir dann machen? Angriff. Ja? Das heißt, der Feind ist das Symptom, was ja irgendwie eine Abweichung hier hervorgebracht hat. Dann suchen wir uns die Hilfe. Der Therapeut kommt sofort her, ist der Held mit seiner Therapie. Und dann findet die Schlacht statt auf dem Patientenkörper. So, und das ist vielen gar nicht bewusst. Ja, da wird ja viel experimentiert. Ja, viele Therapien sind ja auch neu oder in Erprobung, wenn man so möchte.
Ja.
Und nur weil wir dieses kranke Denken haben, wie wir die Dinge betrachten, nämlich immer noch durch die Brille von Gut und Böse, Angriff, Verteidigung, da sind die bösen Viren oder was auch immer. Ja, und gleichzeitig glauben, die Technik ist die Lösung. Solange wir so denken, solange wir die Prozesse, nennen wir es mal wirklich so, Prozesse, die wir erleben können in Form von Symptomen, so technisch und so freundfeindlich betrachten, werden wir immer in dieser Schlacht Verlierer sein. Weil das Problem ist, aus dieser Denkweise entsteht ja auch ein Wust an Theorien und Hypothesen. Die Medizin ist voller Hypothesen. Wenn die Menschen verstehen würden, dass vieles gar nicht bewiesen ist in der Medizin, es sind einfach nur Hypothesen, Arbeitshypothesen, Modelle, Tiermodelle, Krankheitsmodelle, Vorstellungen,
wie etwas sein. Auf die man sich geeinigt hat.
Auf die man sich geeinigt hat. Ich habe es selber erlebt, auch wie ein Professor das selber gesagt hat, also, in der Vorlesung. Ging um Parkinson, da hat er wirklich gesagt, die aktuelle Modellvorstellung, wie die Krankheit entsteht, ist so und so und so und so. Wir wissen aber nicht genau, ob es wirklich so ist. Hm. Aber wir arbeiten mit dieser Modellvorstellung. Das heißt, wir behandeln nicht einen Patienten, sondern wir behandeln ein Krankheitsmodell.
Immerhin war er ehrlich. Immerhin
hat Fand ich gut. Ich habe es mir auch mit aufgeschrieben, wo ich dachte, Donnerwetter, was er jetzt hier gesagt hat.
Ja. Kommuniziert.
Ja. Ja. Aber das ist vielen ja nicht bewusst.
Ja.
Viele glauben ja, die Medizin ist wissenschaftlich. Ja, und überhaupt so. Das wird ja immer so nach außen die machen gutes Marketing, um diesen Eindruck zu erwecken.
Ja.
Aber wenn man genauer hinschaut, ist es eigentlich überhaupt nicht. Es bleibt eine Erfahrungsheilkunde, wenn man so möchte, eine Kunst, wenn man so möchte. Mhm. Aber dieses ganze Standardisieren hat nicht den Grund, die Medizin menschenfreundlicher zu machen, sondern eher, um besser abrechnen zu können oder ja, bestimmte Prozesse zu optimieren.
Und deine Zuseher wissen ja auch, dass die Studien entsprechende Ergebnisse hervorbringen von dem, der sie gezahlt hat oder der sie beeinflusst. Das ist ja auch schon hochoffiziell wissenschaftlich nachgewiesen, dass über 90% der medizinischen Studien entweder falsche Methoden haben, falsche Interessen, also das heißt, die Interessen des Bezahlers statistisch schlecht sind. Ioannidis hat das ja damals publiziert. Ja. Ne? Und das ist ja einer der führenden Forscher vor Corona gewesen und nach Corona nicht mehr so. Gut, ich wollte nicht zu weit abschweifen, aber ich fand das noch irgendwie wichtig.
Wir können uns ja mal anschauen, was man für Voraussetzungen vielleicht oder Rahmenbedingungen sich schaffen kann und sollte, um zu gesunden oder um seine Gesundheit zu erhalten. Weil ich glaube, es ist wichtig, auch sag ich mal, so einen gehbaren Weg aufzuzeigen.
Ich würde mich jetzt fast am liebsten nur auf diesen einen Bereich hier konzentrieren. Also viel Energie.
Ja, wir sollten der Vollständigkeit halber aber das Bild ganz lassen. Ja, weil ich glaube, wenn man verstanden hat, dass es hier nicht um statische Zustände geht, auch bei Krankheit nicht, sondern um hochdynamische Prozesse, dann kann man auch verstehen, wo wir uns befinden. Also wenn wir jetzt dieses Bild hier nehmen, ich nenne das jetzt die Gesundheitskrankheitskontinuum, das ist für mich ein Gesamtbild, das ist hochdynamisch, es ist ständig ein Hin und Her. Es gibt nicht einmal, bumm, einmal für ewig gesund oder krank. Ja? Ja. Auch wichtig, wenn man das mal jetzt hört, dieses Thema unheilbare Krankheiten. Mhm. Es gibt keine unheilbaren Krankheiten. Es gibt nur unheilbar Kranke. Und da muss man sich wieder fragen, warum können bestimmte Menschen nicht in die Genesung kommen? Warum ist das nicht möglich? Ja? Ich rede jetzt nicht von diesen ganz extrem seltenen Fällen, wo wirklich irgendwelche Erbgeschichten dabei sind, ja. Ja, mit angeborenen Missbildungen. Das meine ich jetzt nicht. Ich rede von Menschen, die jetzt, sag ich mal, gesund, normal geboren wurden, alles ist dran, sind einigermaßen auch in der Psyche normal und haben jetzt irgendwelche Symptome entwickelt im Laufe des Lebens, wo dann gesagt wird, das ist unheilbar. Plötzlich. So, diese Situation, die kommt ja häufiger vor, wo man denkt, ja. Und da gibt es jetzt eben, sag ich mal, mehrere Möglichkeiten, wie man darauf reagieren kann. Also wenn wir wieder sagen, der Ausgangszustand, das wäre sozusagen hier die Mitte in diesem Bild, also wir haben wieder diesen, wie auch immer, normierten Zustand. Und alles, was eben in den Krankheitsbereich abfällt, also in Abhängigkeit von der Abstufung, also vielleicht nur leichte Befindlichkeitsstörungen bis hin zu schwerwiegenden Symptomen, das ist quasi der ganze Bereich, die ganze Welt, man könnte sagen, der Pathogenese, der Entstehung des Leidens, die dann natürlich auch dahin führt, dass derjenige irgendwann physisch stirbt. Ja? Und da gibt es jetzt mehrere Möglichkeiten. Das ist ja der Steckenpferd der heutigen Medizin bzw. des ersten Gesundheitsmarktes. Das heißt, wir therapieren. Wir machen die Symptome weg. Ja, das ist ja sozusagen der Ansatz, dass die Symptome wieder weg sind, also dass wir wieder bei plus minus null sind. Wenn wir ein bisschen klüger sind, sagen wir, wir machen Prävention, dann gehen wir vielleicht noch ein bisschen mehr in den Gesundheitsbereich hinein. Oder aber, wenn wir die Hoffnung aufgegeben haben und sagen, ist nicht mehr reparierbar oder behandelbar, dann geht es in den palliativen Bereich. Dann heißt, dann begleitet man die Menschen bis zum Tod. So. Was wir jetzt aber machen oder worum es mir jetzt ja auch geht, ist, dass wir mal den anderen Bereich betrachten, nämlich Gesundheit. Weil, wie gesagt, für diesen linken Bereich haben wir 500.000 Krankheitsexperten im deutschsprachigen Raum. Das heißt, die sind gut aufgestellt. Aber dann kann man ja überlegen, was bedeutet das, wenn wir viele Krankheitsexperten haben und Volksgesundheit herstellen wollen. Passt irgendwie nicht. Ja? Das heißt, auch der Ausdruck Gesundheitssystem ist ja eigentlich eine Etikettenschwindel. Weil dieses System erschafft ja keine Gesundheit. Es gibt ja auch Krankenhäuser, der Name sagt es ja, das Programm. Ja. Das heißt, hier werden Kranke behandelt, beziehungsweise die Symptome werden behandelt und damit wird eben auch erwirtschaftet. Punkt. Es geht hier also nicht darum, Gesundung zu erreichen, sondern nur die Symptome wegzumachen. Das ist dann quasi der Erfolg. Das heißt, dann sagt man, das ist es dann ein Gesunder wieder, ohne Symptome.
Ja, Geschäftsmodell ist halt...
Es ist das Geschäftsmodell. Ja. Aber schauen wir uns mal den anderen Bereich an, den Bereich der sogenannten Salutogenese, also sprich, wie entsteht Gesundheit.
Ja,
sehr gerne. Sehen wir ganz klar, das geht hier um Eigenverantwortung, es geht hier um eine aktive Lebensgestalt.
Ja.
Ja. Und es geht auch darum, seine eigene Widerstandsfähigkeit aufzubauen. Also man könnte sagen, seine Resilienz, also sowohl die psychische als auch die körperliche Resilienz. Und das erfordert ein bestimmtes Bewusstsein, ja? Eine bestimmte Ausrichtung, eine bestimmte innere Motivation, eine bestimmte innere Haltung, aber auch Reife, könnte man sagen. So. Und es gibt ja diese Forschung auch von dem Aaron Antonovsky. Der hat ja diesen Begriff, sag ich mal, in die Welt gebracht mit der Salutogenese. Und der hat sich auch die Frage gestellt, wie entsteht Gesundheit? Und das können wir uns mal hier anschauen. Da geht es nämlich um das Thema des sogenannten Kohärenzgefühls. Er hat nämlich gesagt oder herausgefunden, es müssen drei Faktoren zusammenkommen und dann ist in uns sozusagen die Motivation da, ja, unser Leben so weit zu verändern, dass wir uns dann besser fühlen. Mhm. Ja? Es geht also einmal um das Thema Gefühl der Verstehbarkeit. Und das Interessante ist, er spricht von Gefühlen. Mhm. Das ist also nicht nur reines Kopfwissen, sondern es ist so ein Gefühl, hey, ich verstehe das. Also dieses Kinder, die Augen leuchten, ich habe das verstanden, also diese Begeisterung, das ist damit gemeint. Ich verstehe plötzlich Zusammenhänge, ich erkenne plötzlich größere Zusammenhänge, ich verstehe auch vielleicht, warum ich zum Beispiel Symptome entwickelt habe. Ich erkenne einen Zusammenhang, ich erkenne eine Gesetzmäßigkeit dahinter. Das ist damit gemeint. Dann geht es um ein anderes Gefühl, ein Gefühl der Handhabbarkeit. Das braucht jeder Mensch, dieses Gefühl, ich bin kompetent, mhm, und ich kontrolliere meinen Zustand. Also jetzt nicht jede Körperfunktion, aber ich habe Kontrolle über mein Leben. Ich bin nicht ohnmächtig, sondern ich kann den Bereich, in dem ich mich hier befinde und belebe, kontrollieren. Ich habe darüber Kontrolle und Macht, wenn man so möchte. Das heißt, ich habe auch im Bedarfsfall die Möglichkeit, auf bestimmte Handlungswerkzeuge zurückzugreifen. Ich weiß mir also zu helfen. Ich habe praktisches Wissen, wo ich sagen kann, wenn ich das habe, kann ich das machen. Also was weiß ich, wenn ich einen Finger verletzt habe, kann ich mir ein Pflaster drüber kleben oder ich kann da irgendwas drauf machen. Also ich kann mir helfen, sitze nicht da und denke, oh Gott, jetzt muss ich sterben, jetzt muss ich verbluten. Ja? Würde ein Kind vielleicht denken, ja, sondern ich kann mir helfen.
Oder was kann ich tun, wenn ich jetzt eine ganz populäre Krankheit aktuell habe? Wie kann ich mir selber helfen? Wie unterstütze ich mein Immunsystem? Wie kann ich da akut selber zu helfen und nicht die Verantwortung an einen anderen Hersteller abtreten müssen, der sagt, ja, das ist jetzt hier der heilige Gral.
Richtig.
Und es gibt ja diese Mittel und die werden ja auch gerne unterdrückt. Aber das ja,
ist ein anderes Thema, klar.
Ja, ja. Und Kontrolle.
Kontrolle, ja, ja. Aber ich sag mal so, du kannst Wahrheit nicht unterdrücken, nennen wir es mal so ganz plakativ. Das ist nur eine Frage der Zeit. Mhm. Ja. Und aber das Wichtigste ist jetzt das Gefühl der Sinnhaftigkeit, weil das ist ja die Motivationsgrundlage schlechthin nach dem Motto, hey, frag dich mal, warum möchtest du wieder gesund werden? Beziehungsweise, warum möchtest du gesund bleiben? Hast du dann noch einen Auftrag hier? Hast du einen Plan? Hast du eine, wie soll ich sagen, eine Mission, die du hier zu erfüllen hast? Ja? Wenn du dir diese Frage nicht beantworten kannst, dann wird es aber schleunig. Also die Mission, ja, heißt nicht, ich muss mal arbeiten gehen, um meinen Kredit abzuzahlen, ja, oder irgendwie, ja, so. Ja? Sondern du musst dir wirklich die Frage stellen, hey, du bist hier mit einem Plan hergekommen.
Warum soll sich dann der Körper die Mühe geben, gesund zu bleiben, ja, wenn gar kein Sinn da ist?
Ja. Wir brauchen einen höheren Motivationsgrund. Das ist sozusagen das, was im Körper eine Aufbruchsstimmung erzeugt.
Ich verstehe.
Das weckt Energie, da kommen diese Gefühle hoch, wow, ich kann wieder was. Das hat jeder schon erlebt. Ja? Wenn er so niedergeschlagen war, dann hört er eine Nachricht, die für ihn genau das Richtige war. Und plötzlich lebt er wieder auf. Ja. Übrigens, der hat jetzt nichts gegessen, nichts getrunken. Plötzlich kriegt er Energie. Wo kommt die her?
Wo kommt die her?
Wo, ja, kommt die her? Ja. Ja. Das Wesen ist offensichtlich angesprochen, fühlt sich angesprochen, ja, in der Nachricht. Und wenn diese drei Faktoren zusammenkommen, also Gefühl der Verstehbarkeit, Gefühl der Handhabbarkeit, gleich Kontrolle und Gefühl der Sinnhaftigkeit, wir sind Sinnsucher, dann entsteht in uns etwas, was mit Leichtigkeit uns, also er hat das damals als Sinnbild betrachtet, du kommst als Schwimmer durch den Lebensstrom. Mhm. Also wie musst du schwimmen oder wie musst du drauf sein als Schwimmer, um im Lebensstrom voranzukommen? Ja, du brauchst natürlich eine Grundlage, du brauchst eine Motivationsgrundlage. Du musst aber auch Fertigkeiten und Fähigkeiten entwickelt haben als Schwimmer. Ja? Also das heißt, du musst schon entwickelten Körper haben, du musst schon auch bestimmte Sachen können einfach und du musst auch bestimmte Schwimmtechniken beherrschen. Aber du musst auch verstehen, warum du das machen möchtest. Warum du gegen die Strömung anschwimmen möchtest zum Beispiel. Ja? Du brauchst also dieses große Warum. Und das ist genau das, was uns jetzt wieder eigentlich zum Eingang oder zum Beginn dieses Gespräches führt. Sechster Kontratiev-Zyklus. Der Mensch im Mittelpunkt. Und da muss die Sinnfrage gestellt werden. Weil nur der Technik zu dienen oder einfach nur irgendeinem System zu dienen, irgendwie als Arbeitssklave, als Konsument zu dienen, ist nicht wirklich sinnvoll. Das wird den Menschen nicht glücklich machen. Es wird ihn ablenken, es wird ihn vielleicht hier und da täuschen, aber es wird ihn tief in seinem Wesen nicht glücklich machen. Guck raus, geh durch die Straßen, guck dir die Gesichter der Menschen an. Die sehen nicht glücklich aus, die sehen gehetzt aus, die sehen müde aus, die sehen genervt aus, ja, die sehen traurig aus. Das sehe ich. Es gibt ein paar Ausnahmen, aber die Mehrheit sitzt momentan noch in einem anderen Film drin.
Ja.
So. Und darum geht es. Ja? Und das Verrückte ist, wir alle erhalten dieses System, das uns knechtet, jeden Tag aufs Neue. Das möchten die Leute aber nicht hören, wenn ich das sage. Ja? Weil dann kann man nicht sagen, ja, aber die, ein Herr Klaus, wie auch immer er heißt, ja, und so weiter. Das spielt doch gar keine Rolle. Wenn du es zulässt, dass ein Klaus in deinem Kopf die Gedanken spinnt, weil er dich medial so bearbeitet hat über seine Werkzeuge, also seine Medien, dass du an deine eigene Ohnmacht glaubst, dann hat Klaus gewonnen. Ja? Aber du müsstest da einfach ein Tor vormachen und sagen, deine Gedanken kommen nicht in meinen Raum, in meinen Bewusstseinsraum, das ist meiner. Und da kultiviere ich meine Gedanken, da kultiviere ich meine Lebensvision, da kultiviere ich meine innere, man könnte sagen, mein Tempel, das ist mein Tempel, da gehört niemand anderes rein.
Absolut, du lässt ja auch nicht jeden dein Haus hinein spazieren.
Logisch, ne? Ja. Und das ist so wichtig, für mich ist das der Game Changer, wenn man das begriffen hat, einmal richtig tief gefühlt und verstanden hat, da liegt der Keim der Veränderung. Ich weiß, das muss man immer wiederholen, immer in verschiedenen Varianten auch.
Hygiene, Immunisierung. Ne?
Ja, aber darum geht es. Darum geht es. Es geht hier wirklich um Gedankenhygiene, um Emotionshygiene. Ja? Aber das können wir erreichen. Ja? Aber wir können uns ja auch, das ist ja das Schöne, Qualität der Beziehung, gegenseitig dabei helfen. Wir spiegeln uns ja so viel gegenseitig. Da sind wir wieder im Thema. Wir sind ein soziales Wesen.
Ja.
Wir sind ein gesamter Organismus. Die Menschheit ist ein Organismus. Ja. Nur dieser Organismus hat sich spalten lassen. Und wir wissen alles, was passiert in einem Körper, wo sich Teile abspalten und ihr eigenes Ding machen. Das nennen wir dann Tumor oder sowas. Ja? Die ziehen dann sozusagen die Energie auf sich und alle anderen, die werden ausgelutscht. Ja? Und dieses eine Gebilde parasitiert auf dem Rest des Körpers und ruiniert ihn.
Genau.
So, wir haben momentan so eine Situation, dass viel zu viele Menschen sich gegenseitig durch Reibungsverluste Energie rauben. Ja? Was nicht notwendig wäre, wenn diese übergeordnete Vision da wäre. Und das Verrückte ist, da muss nicht einer in den Medien diese Vision verkünden, sondern diese Vision wird ja durch die Gefühle, durch das Gewissen, durch das Innere, durch dieses Gefühl, dieses Herz, wird das ja an jeden schon weitergereicht, wer es hören möchte, wer es hören kann.
Ja.
Da muss man also nicht auf den Lautsprecher nach draußen schauen. Ja? Das ist ja die Botschaft, um die es geht. Wir müssen nur mal nach innen schauen. Und dann wundern wir uns plötzlich, wie viele Gleichgesinnte wir dann auch um uns herum haben. Und es ist natürlich ein Schritt, sich das zu trauen, was uns jahrelang vielleicht abtrainiert wurde, da nicht hinzuschauen, sondern nur dem linkshirnigen Verstand, der Ratio zu vertrauen, ja, und so weiter. Na, aber das ist eben dieser qualitative Sprung, den wir jetzt machen dürfen.
Und
ja, zum Abschluss. Einfach nochmal, wer heilt denn wirklich? Die Medizin, der Arzt, der kann nicht heilen, der kann behandeln. Aber heilen tut immer nur die Natur. Und zwar wir, weil wir ja auch die Natur sind. Ja, der Arzt behandelt nach dem, was er gelernt hat. Der behandelt ein Krankheitskonzept, was er gelernt hat. Und das zeigt sich ja meistens dadurch, dass der Patient Symptome hat. Der Patient ist der Geduldige, der lässt sozusagen die Therapie mit all ihren Nebenwirkungen über sich erdulden. Fordert es auch ein, das ist ja die Dienstleistung, die er einfordert, also Medizin als Dienstleistung. Und das ist auch völlig in Ordnung. Ja? Also ich will das auch nochmal betonen, jeder kann das wählen, was er möchte. Deswegen gibt es ja mittlerweile einen Gesundheitsmarkt und noch einen Gesundheitsmarkt. Und was entscheidet, wo du dich einsortierst, ist deine Mindset, deine innere Einstellung, wie du auch selber zu dir stehst. Ja? Das heißt, für jeden wird gesorgt. Also keiner fällt durchs Raster, wenn man so möchte, an der Stelle. Ja? Aber was macht die Natur? Die Natur heilt. Wie macht die das? Tja, die läuft auch nach ganz bestimmten Gesetzmäßigkeiten oder man könnte sagen Programmen, biologische Programme. Und unser Problem ist, dass wir uns zu sehr durch unsere Lebensweise von der Natur entfernt haben, dass wir gar nicht mehr beobachten richtig, wie die Natur funktioniert, nicht nur im Außen, sondern auch in uns die Natur. Und dadurch im Grunde diese ganzen Programme, die ja uns eigentlich dienlich sein könnten, ständig unterbrechen, blockieren, sabotieren. Und das ist ein Dilemma. Und dann jammern wir und sagen, unser Körper hat Fehlfunktionen, er nutzt sich ab. Nein, wir haben nur die Bedienungsanleitung nicht gelesen. Das ist das Problem.
Read the fucking manual.
Ganz genau. Ja. Das heißt, wir müssen eigentlich nur erkennen, wie das funktioniert. Das kann man durch viele Selbstbeobachtungen auch herausfinden.
Ja.
Und dann einfach für uns Rahmenbedingungen schaffen. Und das heißt artgerechte Menschenhaltung.
Ja, das siehst du ja schon, wenn du mal irgendwo in eine Großstadt langläufst, wie die Menschen abgehetzt rumlaufen, hüllenlos und sich wundern, dass der Rest nicht mitzieht oder der Rest kaputt geht. Ne?
Ja. Darum geht es. Ja.
Spannende Reise, wieder viel gelernt. Auch die verschiedenen Ebenen sind ganz stark bei mir hängen geblieben. Und auch das Bewusstsein, das du in uns wieder geschaffen hast. Und vor allen Dingen auch der Ausblick darauf, dass eben diese ganzen düsteren Ausblicke, den Weg soll die alleine gehen. Wir gehen unseren eigenen.
Ja. Und der wichtigste Satz könnte man auch sagen, Gesundheit gibt es nicht im Handeln, sondern nur durch Lebenswandel.
In diesem Sinne. Dankeschön, Raik.
Gerne.